Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch wieder recht herzlich zu unserer heutigen Bibelstunde am Telefon. Am Anfang für die, die vielleicht das erste Mal dabei sind, so die üblichen technischen Hinweise. Die Bibelstunde hat jedes Mal das gleiche Thema und das gleiche Wort, das am Mittwoch der laufenden Woche Thema im Wochengottesdienst meiner Gemeinde in Meckenheim in der Sandgasse 31 ist. Wir gehen dort schon seit langer Zeit durch die Apostelgeschichte. Mittlerweile sind wir jetzt schon im 28. Kapitel. Heute werden wir die ersten 10 Verse als Schwerpunkt unserer Bibelstunde haben. Ich empfehle jeden, der es vielleicht noch nicht getan hat, sich jetzt seine Bibel mit dazu zu nehmen. Es ist leichter, einem Gottesdienst am Telefon zu folgen, wenn ich die Bibel vor mir habe und die jeweiligen Bibelworte vergleichen kann mit dem, was vorgelesen ist. Sie werden merken, wenn ich den Text aus der Apostelgeschichte lese, werde ich als erstes eine andere Übersetzung benutzen. Die neue Genfer Übersetzung. Manchmal fällt einem da schon etwas auf, eine andere Ausdrucksweise, vielleicht wie in der Lutherbibel. Wir können uns ja nicht austauschen bei diesen Bibelstunden, aber so, dass mehrere Übersetzungen genutzt werden, ist dann manchmal hilfreich, um bestimmte Tiefen und Aussagen des Wortes Gottes noch eindeutiger zu erkennen. Normalerweise nutzen wir aber die Lutherbibel, damit wir einen einheitlichen Bibeltext auch in der Bibelstunde vor uns haben. Außerdem singen wir auch. Die Melodien werden aufgesungen oder sind bereits aufgesungen von einem Chor einer Brüdergemeinde. Wir können dann einfach mitsingen. Die Lieder, die wir singen, sind alle aus dem Gemeinschaftsliederbuch, das in den landeskirchlichen Gemeinschaften und Stadtmissionen das übliche Liederbuch ist. Gleichzeitig finden sich dieselben Lieder aber auch im geistlichen Liederschatz. Ich sage jeweils die Nummern aus beiden Büchern an, so dass wir gemeinsam mitsingen können. Wenn auch in den Gemeinden im Augenblick nicht so gesungen werden kann, wie wir es gewohnt sind und wie es eigentlich auch gut und richtig ist, wenn wir den Herrn lieb haben und ihn ehren und anbeten, so können wir es doch jetzt wenigstens zu Hause tun, wenn wir diesen Gottesdienst am Telefon hören. Sollten Sie es einmal einrichten können und mittwochs abends frei machen können, sind sie natürlich auch immer in den Wochengottesdienst, wo wir direkt zusammen sind, eingeladen. Dort im Saal der evangelischen Gemeinschaft Meckenheim in der Sandgasse 31. Nun aber beginnen wir im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns als erstes Lied ein wunderbares Anbetungs- und Loblied singen. Das Lied »Ich bete an die Macht der Liebe«. Es findet sich im geistlichen Liederschatz unter der Nummer 509. Dort sind es die ersten 4 Verse, die wir singen. Oder im Gemeinschaftsliederbuch unter der Nummer 274 die Verse 1 bis 3 und 6.
Ich bete an die Macht.
Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Ja, himmlischer Vater, dein Wort sagt uns, dass du die Liebe in Person bist. Wir beten dich an und wir danken dir, dass du jetzt unsichtbar unter uns bist. Deine Liebe ist so groß, dass du uns Menschen, die wir es doch gar nicht wert sind, nahe kommst. Ja, dass du mit uns sprichst, dass du durch dein Wort zu uns redest. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, was jedem von uns durchs Herz geht. Du weißt, wer vielleicht äußerlich im Augenblick durch große Anfechtungen geht. Du weißt aber auch, ob jemand vielleicht da ist, der in der Gefahr ist, ein Stück von dir abzuweichen. Hab Dank, dass du mit jedem von uns so reden kannst, dass wir es auch verstehen. Bitte offenbare dich wieder in deinem Wort und zeig uns durch dieses Wort, wie wir unser Glaubensweg gehen können, dass wir zum Schluss auch das Ziel erreichen. Segne einen jeden von uns. Gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein aufgeschlossenes Herz für dein Wort. Amen. Wer die Bibelstunden mitverfolgt hat, der hat gesehen, durch welch schwere Wege der Apostel Paulus gehen musste. In Jerusalem verhaftet und beinahe gelyncht. 2 Jahre unschuldig in Caesarea eingekerkert, einem Gouverneur, einem Landpfleger ausgeliefert, der korrupt war und im Grunde wusste, dass Paulus unschuldig ist, aber ihn nicht freiließ. Und in der letzten Bibelstunde sahen wir dann die schwere Überfahrt übers Meer mit dem Ziel Rom, denn Paulus sollte seinen Prozess im Rom zu Ende führen. Ich weiß nicht, welche Lebenswege Sie gerade gehen. Vielleicht erleben Sie schöne Dinge gerade im Augenblick, in der Familie, Wünsche, die sich erfüllt haben, oder aber auch schwierige. Wichtig ist, dass wir unsere schönen, hellen Wege dem Herrn hinlegen, dass er uns dort führen, lenken und leiten kann. Aber gleichzeitig auch, dass er uns, wenn es durch schwere Wege geht, uns auf diesen Wegen stärken will und segnen will. Auch schwere Wege können nämlich Segenswege sein. Wir wollen jetzt gemeinsam singen von dem Lied »Befiehl du deine Wege« im Gemeinschaftsliederbuch, den 1., 2., 4. und 11. Vers. Lied Nummer 502 im Gemeinschaftsliederbuch, die Verse 1, 2, 4 und 11 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 651.
Mit Gränen und mit Selbsteigner Pein.
Geschwister, wir nehmen jetzt ein Gotteswort vor uns, welches schildert, was der Apostel Paulus in den ersten 3 Monaten nach dem Schiffbruch, das sie erlebt haben bei dem Gefängnistransport von Caesarea nach Rom, erlebt hatten. Wenn wir in Gottes Wort schauen und solche Leute betrachten wie Paulus, aber auch andere, die den Weg mit Jesus gegangen sind, oder auch die Wege der Propheten, dann stellen wir fest, dass viele von ihnen harte Wege zu gehen hatten. Es ist eigentlich wunderbar, dass wir nicht nur solche harte Wege gehen müssen. Es gibt immer wieder einmal leichte, schöne Wege dazwischen. Aber harte Wege gehören auch zum Glaubensleben. Die schon auf etliche Jahrzehnte von uns zurückblicken können, wenn ihr einmal zurückdenkt, dann werdet ihr sicherlich feststellen, es gab manche sehr harte Zeiten. Aber wenn es auch manchmal durchs Jammertal ging, irgendwann führte uns dann der Herr doch dann wieder an einen guten Ort, in ein Lobetal. Nur die Anfechtungen und die Probleme, die es geben kann, werden manchmal doch sehr bitter. Im Psalm 68, Vers 19, da heißt es, gelobt sei der Herr täglich. Also es beginnt mit einem Preis Gottes, einem Lob Gottes. Und dann geht es weiter. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Geschwister, so ist das mit Lasten. Wenn wir in die jetzige Zeit hineinschauen, wo so gut wie alle Menschen unter den Problemen der Corona-Pandemie zu leiden haben, so muss man sagen, das ist doch eine Last. Ich gehe sogar so weit, dass ich denke, es ist ein Gericht, das von Gott den Menschen aufgelegt ist, weil sie so gottlos, so sündig auch ihr Leben gestalten, wie sie es tun. Aber das ist heute nicht unser Thema. Gott legt dann Lasten auf, aber er hilft auch. Das hat der Apostel Paulus erleben können in den Jahren seiner Haft. Man schätzt, dass er wohl insgesamt 3 bis 4 Jahre verhaftet gewesen ist in dieser Zeit. Er hat erlebt, dass Gott ihm eine Last auflegt. Aber er hat auch immer erlebt, dass der Herr ihm tragen hilft. Als er in Jerusalem von erbitterten Feinden gelyncht werden sollte, da war Gott bei ihm. Gott legte eine Last auf. Und mit Sicherheit hat der Apostel Paulus auch Angst gehabt und Sorge. Und wenn er da erleben musste, wie hasserfüllt sie gegen ihn schreien und arbeiten, das war schwer. Aber Gott half ihm. Er half ihm auf unerwartete Weise. Durch die römischen Soldaten, die ihn den aufgewiegelten Mob aus Jerusalem entrissen haben. Später dann war er im Gefängnis in Caesarea. Und so eine Gefängniszeit ist eine Last, nicht frei sein zu dürfen, nicht hingehen zu dürfen, wo man hingehen möchte, eingesperrt zu sein. Viele fühlen sich im Augenblick durch die Ausgangssperren, die von denen man in Deutschland ja spricht, eingesperrt. Aber im Gefängnis eingesperrt zu sein, das ist noch etwas ganz anderes. 2 Jahre war er dort in Caesarea. Er war in den Händen eines Gouverneurs, der ihn gefangen hielt, in der Hoffnung, dass er Schmiergeld bekommt. Es war ein korrupter Mann. So einem war Paulus ausgeliefert. Aber unsichtbar war Gott da. Die Zeit dieses Gouverneurs Felix war begrenzt. Und dann kam ein anständiger Gouverneur, der den Prozess von Paulus wieder aufnahm. Menschlich gesehen hätte er sich denken können, ich werde wohl hier im Gefängnis vergessen werden. Aber nein, Gott half ihn. Und nun sahen wir in der letzten Bibelstunde die Fahrt mit dem Schiff übers Mittelmeer. Ein Gefangenentransport ist für die Gefangenen eine traumatische Erfahrung. Aber Paulus hat einen Offizier gehabt, der ihn geführt hat, der ihm wohlgesonnen war. Durch diesen Menschen half Gott dem Paulus. Und als die Soldaten kurz vorm Untergang des Schiffes alle Gefangenen erschlagen wollten, hat dieser Offizier Justus dafür gesorgt, dass Paulus mit dem Leben davonkam, aber auch alle anderen Gefangenen. Gott legt eine Last auf, aber er hilft auch tragen. Paulus hat das immer gewusst, aber die Probleme gingen an ihm nicht spurlos vorbei. Er hat ja nicht nur äußere Angriffe erdulden müssen, er hat auch Probleme in seinem Dienst gehabt. Manchmal haben ihn Glaubensgeschwister das Leben schwer gemacht. Das ist eigentlich noch ein Stück schlimmer, wenn die, mit denen man gemeinsam auf den Glaubensweg ist, einen in den Rücken fallen oder gar Intrigen schmieden. Die beiden Korintherbriefe beschäftigen sich mit solchen Angriffen. Einmal sieht sich Paulus genötigt, die Dinge, die er erlitten hat, extra aufzuführen, weil ständig gesagt wird, die anderen Apostel tun mehr wie du und sie sind begabter wie du, und er wurde damit kleingeredet. Im zweiten Korintherbrief, wer es aufschlagen möchte, Kapitel 11 von Vers 18, schildert da Paulus seine Situation. Sintemal, das könnte man auch mit wiewohl wiedergeben, viele sich rühmen nach dem Fleisch. Also Paulus sagt, da treten viele auf, die sich äußerlich rühmen über das, was sie getan haben. Sintemal sich viele rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen. Er will das auch nennen. Denn ihr vertragt gern die Narren, dieweil ihr klug seid. Ihr vertragt, so euch jemand zu Knechten macht, so euch jemand schindet, so euch jemand gefangen nimmt, so jemand euch trotzt, so euch jemand ins Angesicht streicht. Was meint Paulus damit? Da traten Irrlehrer auf, die die Gemeinde ausnutzen wollten, die es den Gläubigen schwer machen wollten. Und Paulus sagt, oh, ihr hängt euch an diese Leute. Das sage ich nach der Unehre, als wäre ich schwach geworden. Worauf aber jemand kühn ist, ich rede in Torheit. Darauf bin auch ich kühn. Was will er damit sagen? Diese anderen, die ihm kleinreden wollen, die machen sich groß, ganz kühn, erklären sie, was sie alles getan haben. Und nun schildert Paulus, was die anderen sagen und was er aber auch zu bringen hätte. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, Abrahams Nachkommen, ich auch. Sie sind Diener Christi. Jetzt sagt Paulus nicht ich auch, sondern er sagt, ich rede töricht. Ich bin es wohl auch. Und jetzt schildert er, was er erlitten und getan hat für die Sache des Herrn. Ich habe mehr gearbeitet. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche weniger einen. Das heißt, er ist öffentlich ausgepeitscht worden, jeweils mit 39 Peitschenhieben. Es war den Juden verboten, mehr als 40 Peitschenhiebe einen Gefangenen zu geben. Und deswegen haben sie eine Strafe erfunden, die hieß 40 weniger einen. Und Paulus sagt, 5-mal haben mich die Juden so öffentlich misshandelt. Ich bin 3-mal gestäubt, das heißt mit Geißeln geschlagen. 1-mal haben sie mich gesteinigt, Sie dachten dann, Paulus wäre tot. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht auf der Tiefe des Meeres. Ich bin oft gereist. Das war ja gefährlich, weil er im Missionsdienst war. Ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahren durch Mörder, in Gefahren unter Juden, in Gefahren unter Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in den Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hungern und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Außer was sich sonst zuträgt, nämlich dass ich täglich werde angelaufen und trage Sorgen um die Gemeinde. Paulus wollte nicht das alles darstellen, was er geleistet hat. Weil er aber ihm aber abgesprochen wurde, dass er ein echter Apostel ist, da sah er sich genötigt, das hier auch mal aufzuführen. Was hinter jeder einzelnen Erfahrung, hinter den gegeißelt werden, hinter den ausgepeitscht werden, hinter den schiffbrüchig werden, hinter den Schlägen, hinter den Durst und den Hunger, den er erlitten hat während seines Dienstes stand, das können wir nur erahnen. Es waren Belastungen. Aber der Herr war ja dahinter. Der Herr hat alles vorher gewusst. Er legt eine Last auf. Und Paulus hat das um Gottes Willen getragen. Hinter diesen Belastungen und Nöten steckt natürlich eine feindliche Macht. Petrus, der andere bedeutende Apostel, er sagt es einmal im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Er schreibt da den Gläubigen, und zwar denen, die so einen kleinen Einfluss hatten in der Gemeinde: Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Was steckt dahinter? Hier steht, wir haben einen Feind, der verschlingen möchte, wen er von den Gläubigen trifft. Und er macht Angst, wie wenn ein Löwe brüllt. Und er versucht, die Gläubigen niederzudrücken. Trotzdem schreibt Paulus im Römerbrief: Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Römer 8, Vers 35 und 36. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal, da kann man auch das Wort Drangsal, Drangsalierungen. Oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefährlichkeit oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie die Schlachtschafe. Er fasst das hier zusammen, was er im Korintherbrief ausführlich beschrieben hat. Und wie schlecht es ihm dabei manchmal ging, das deutet Paulus im 2. Korintherbrief an. Ich lese da nur aus dem 1. Kapitel die Verse 8 und 9. Paulus blickt da zurück auf einen Einsatz in Kleinasien. Denn wir wollen euch nicht verhalten, wir wollen euch das nicht vorenthalten, wir wollen nicht schweigen, liebe Brüder, über unsere Drangsal, über unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maße beschwert waren und über alle Macht, also dass wir auch am Leben verzagten und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber alles darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollten stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Paulus sagt, das war so schlimm eine gewisse Zeit, dass wir dachten, das können wir nicht überleben. So schlecht ging es ihm. Daher hat ihm eine Last aufgelegt. Und trotzdem konnte Paulus wissen, aber so schlecht, wie es mir auch ging, Gott war doch da und er hat mich nie fallen lassen. Im Psalm 84, da sagt es einmal ein gläubiger Mensch: Von denen, die durch solche Nöte gehen, die durchs Jammertal gehen und machen daselbst Brunnen. Gott hat auch im Jammertal Grundwasser, an das man kommen kann und durch das man wieder gestärkt und erquickt wird. Im Buch Jesaja, da spricht einmal Gott über die Lasten, die wir manchmal tragen müssen. Jesaja 40, Vers 30 und 31 möchte ich lesen. Da wird von Knaben geredet. Knaben, damit sind nicht kleine Kinder gemeint. Das sind Jünglinge, starke, junge Männer gemeint, die in der Kraft, in der größten Lebenskraft stehen. Aber auch für die kann es mal zu schwer werden. Es heißt dabei Jesaja 40, die Knaben werden müde und matt. Und die Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. In all den Nöten und Problemen hat der Apostel Paulus immer wieder erlebt, Gott ist bei mir und er rüstet mich aus mit neuer Kraft. Wenn ich nicht mehr kann, er hat Kraft und er gibt sie mir und er wird mich durchbringen. Liebe Schwester, lieber Bruder, vielleicht hast du solche Dinge in der letzten Zeit erlebt. Gottes Wort ist ein Reden Gottes an dich. Und du darfst wie Paulus in den dunklen Stunden wissen, ich bin nicht allein gelassen. Gott lässt mich nicht fallen. Wenn die Stärksten, Knaben und Jünglinge auch fallen und müde werden, der Herr wird dir immer wieder Kraft geben, dass es weitergeht. Niemand ist stärker als er und seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gerade wenn du dich elend und schwach fühlst, darfst du wissen, seine Kraft will in dir sein und will mächtig wirken. Nun möchte ich das heutige Bibelwort, um das es in der Bibelstunde gehen soll, lesen. Ich lese es wieder aus der neuen Genfer Übersetzung und ich empfehle Ihnen, vergleichen Sie es mit der Bibel, die vor Ihnen liegt. Hinter Paulus lag der Schiffbruch, wo es Stunden gab, wo man nicht wusste, werden wir überleben. Wo Paulus erleben musste, dass die römischen Soldaten alle Gefangenen, auch ihn, umbringen wollten. Nun geht's aber weiter. Das Schiff ist gestrandet und keiner von den über 270 Passagieren und Gefangenen, die auf dem Schiff waren, ist umgekommen. Kapitel 28 in der Apostelgeschichte von 1 an. Nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, das ist die Insel, auf der sie gestrandet sind, auf die es uns verschlagen hatte, um Malta handelt. Die Bewohner der Insel, sie sprachen nicht Griechisch, waren aber überaus freundlich zu uns. Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen, denn es hatte angefangen zu regnen und es war sehr kalt. Stellen Sie sich die Lage vor, aus dem Wasser schwimmend und am Balken geklemmt sind sie an den Strand gekommen. Und die Einwohner der Insel sahen diese nassen Typen. Und dann fing es auch noch an zu regnen. Die Leute, die auf der Insel lebten, hatten Mitleid mit den Gestrandeten und sie machten ein großes Feuer. Paulus wollte jetzt nicht untätig sein. Und er wollte wieder mit zupacken. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich in seiner Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Paulus war ja ein Gefangener. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können. Doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben. Paulus schüttelte das Tier ab, so dass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste geschehen. Die Leute warteten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie mit einem Male ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. In der Nähe jener Stelle, an der wir gestrandet waren, befand sich ein Gut mit ausgedehnten Ländereien, das den obersten Regierungsbeamten der Insel gehörte, einen Mann namens Publius. Dieser nahm uns freundlich bei sich auf, und wir waren für 3 Tage seine Gäste. Der Vater des Publius hatte damals gerade die Ruhr und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten, und alle wurden geheilt. Die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden, und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise bis nach Rom brauchten. Soweit dieses Bibelwort. Die Ereignisse, die hinter Paulus waren ja schlimm. Aber Gott hat sie gerettet. Der erste Vers sagte es ja gleich, und da wir gerettet waren. Dieses Wort gerettet, das ist mir ein sehr wichtiges Wort. Sie waren gerettet vom Ertrinken im Mittelmeer. Sie waren gerettet davor, von den Soldaten erschlagen zu werden. Alle, die im Schiff waren, sind mit dem Leben davongekommen. Nur ist die Frage, ist das bereits eine Rettung? Solche Geretteten finden sich in der Bibel öfter mal. Da finden sich sogar Personen, die schon tot gewesen sind, aber die wieder auferweckt wurden. Die waren erst einmal gerettet. Der Jüngling von Nain, der einzige Sohn einer Witwe, der sich hätte um sie kümmern müssen, war tot. Und Jesus ging einst an seine Bahre und erweckte ihn. Die Tochter eines Synagogenvorstellers, Stehers, wurde von Jesus aufgeweckt. Und das gewaltige Wunder, wie Jesus den Lazarus erweckt hat, das war scheinbar eine Rettung aus dem Rachen des Todes. Nur, alle sind sie später wieder gestorben. Der Jüngling von Nain, wir wissen nicht wann und wo, aber er lebt nicht mehr. Die Tochter des Jairus, des Synagogenvorstehers, sie lebt nicht mehr. Und auch Lazarus lebt nicht mehr. Äußere Hilfen sind was Großartiges, aber sie sind keine letzten Hilfen. Manche sind in Seenot gerettet worden und später wieder gestorben. Hin und wieder kam es sogar vor, dass ein Flugzeug abgestürzt ist und einige überlebt haben, aber auch ihr Leben hatte irgendwann dann wieder eine Grenze. Nachdem sie gerettet waren, äußerlich. Paulus war einer, der für die Ewigkeit gerettet war. Lukas und seine Freunde waren auch solche Leute. Wenn du dich umschaust, vielleicht ist es in deiner Familie so, da hast du noch Gerettete um dich. Deine Eltern, die gläubig sind, dein Ehemann, deine Ehefrau. Aber dann sind auch so viele, die noch nicht gerettet sind. Die noch nicht ewig gerettet sind. Sogar wenn einer einen wunderbaren Beruf, bei dem er viel verdienen kann, gefunden hat und bekommen hat. Gerettet ist er erst, wenn er ganz zu Jesus kommt. Nun, wir sehen in diesem Text etwas Interessantes. Sie sind, das stellte sich schnell raus, auf der Insel Malta angekommen. Also durch diesen Sturm hat man sich ja nicht mehr orientieren können. Und jetzt waren sie auf dieser Insel. Sie gehörte auch zum Römischen Reich, aber die Leute sprachen eine eigene Sprache, sie konnten nicht Griechisch. Jedoch kam es irgendwie dazu, dass man sich dann doch verständigen konnte. Es gibt manche Inselbewohner oder auch manche Küstenbewohner, die in früheren Zeiten Irrlichter aufgestellt haben, in der Hoffnung, dass Schiffe dort an ihrem Strand an Land auffahren und zugrunde gehen. Es waren eigentlich so eine Art Mörder. Und die Menschen, die dort lebten, plünderten dann das, was von der Fracht der Schiffe zu finden war am Strand. So eine üble Sorte, die es noch bis vor 150 Jahren sogar an der Nordsee gegeben haben sollte, wie man so hier und da hört, waren die Leute von Malta nicht. Sie sahen die Schiffbrüchigen und sie hatten großes Mitleid. Aber wo soll man so schnell 270 Leute unterbringen? Sie sagten aber, wenigstens ein warmes Feuer sollen sie haben. Und dann haben die Menschen von der Insel Holz zusammengebracht, damit die Einzelnen sich wärmen konnten. Paulus kam auch in Genuss dieser Fürsorge. Jesus, der hat einmal in einem Gleichnis gesagt, was ihr einen getan habt, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40 steht das. Wenn man den Zusammenhang dieses Wortes sieht, da sieht man, hier geht es nicht um einzelne Gotteskinder, die Gutes getan haben, sondern wahrscheinlich um Weltmenschen. Weltmenschen, die aber Gläubigen etwas Gutes getan haben. Ich will es mal so deutlich sagen, wenn einer, der noch nicht an Jesus glaubt, anderen etwas Gutes tut, das wird ihm von Gott vergolten werden. Niemand kommt wegen seiner guten Werke in den Himmel. Jesus musste für uns sterben, damit wir gerettet sein können. Aber wo einer Gutes tut, bei Gott wird es nicht vergessen sein. Nun geschieht hier etwas ganz Problematisches. Paulus, der scheinbar doch sehr stabil alles überstanden hat, wollte mithelfen bei diesem Feuer. Er schleppte auch Reisig zusammen und warf es in das Feuer mit rein. Und durch die Hitze ist wohl eine Schlange, die eventuell schon in einer Art Winterschlaf gewesen ist und zwischen dem Reisig lag, wach geworden. Und sie merkte, dass der ganze Bündel getragen wird, und dann biss sie Paulus in die Hand. Die Leute von der Insel wussten, was giftige Schlangen sind. Und sie gingen denen natürlich aus dem Weg. Und jetzt sahen sie, der Paulus wird von so einer Schlange gebissen. Und sie sahen vielleicht aufgrund der Kleidung oder aus welchem Grund auch sonst, dieser Paulus ist ein Gefangener. Und dann redeten sie untereinander, das muss ein ganz schlimmer Mensch sein. Da ist er aus dem Meer gerettet worden und jetzt gerade als Geretteter beißt ihn eine Giftschlange. Und jetzt wird er umkommen. Im Alten Testament wird bei Amos einmal von einem Gericht geredet, das über besonders gottlose Sünder geht. Amos 5, Vers 19, da wird es beschrieben, wie es denen geht, die sich von Gott abgewendet sind. Sie fliehen wie vor einem Raubtier, vor einem Löwen. Amos 5, Vers 19. Aber kaum sind sie ihnen entkommen, da begegnet ihnen ein Bär. Sie haben jetzt zwei solche Raubtiere hinter sich, aber sie sehen in einer gewissen Entfernung eine Hütte und sie denken, wir laufen auf die Hütte zu, dort sind wir eventuell sicher. Und dann kommen sie in die Hütte, sie machen die Tür hinter sich zu, erschöpft lehnen sie sich an die Wand und von hinten sticht sie eine Schlange, dass sie sterben müssen. Auch Heiden wissen etwas von einer göttlichen Gerechtigkeit, wenn sie auch Gott oftmals nicht kennen. Und so waren sie überzeugt, der jetzt aus dem Wasser gerettet ist, wenn jetzt eine Schlange kommt, dann hat ihn der Zorn der Göttin der Gerechtigkeit getroffen. Paulus tut überhaupt nicht dergleichen. Er schüttelt die Schlange ab und schmeißt sie ins Feuer. Das war alles. Warum konnte Paulus so ohne Angst diesen Weg gehen? Nun, der Herr hat ihnen einen Engel geschickt gehabt. Und der Engel hat gesagt, du wirst vor dem Kaiser stehen. Und da war ihm klar, eine Schlange kann dem Plan Gottes doch nichts tun. Außerdem wusste er, was einst Jesus gesagt hatte. In Markus 16, Vers 18, da hat er gesagt, er wird Schlangen vertreiben. Und so ihr etwas Tödliches trinkt, wird's euch nicht schaden. Gott hält seine Hand über ihn. Paulus konnte sich geborgen wissen, auch nach dem Schiffbruch, weil ihm Wunder begleiteten. Und wenn so eine Schlange kommt, sie ist doch nicht stärker als der Herr. In Lukas 10, da heißt es, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch beschädigen. Paulus wusste, Gott hat einen Plan mit mir, und dann wird mir eine Schlange auch nichts tun. Es gibt manchmal so überkandidelte Christen, die denken, das ist gerade so ein richtiges Wort für mich. Vor ein paar Jahren wurde das in den Medien sehr breit getreten, dass es in den USA eine charismatische Gruppe gibt, die mehrere Male im Jahre in die Gottesdienste Giftschlangen mitbringt. Und dann lassen sie die Giftschlangen freilaufen. Und dann gehen sie davon aus, Gott tut Wunder, dass keinen von uns die Giftschlangen irgendetwas tun. Nun, es gibt Beispiele, und sie sind auch gesammelt worden, wo welche dann doch zu Tode kamen in diesen vorwitzigen sogenannten Gottesdiensten. Dann sagen die Anhänger dieser Richtung, ja, dann waren die wohl nicht richtig gläubig und Gott strafte sie. In einer dieser Gemeinden, die das macht, da sagte der ihr Pastor, ihre Todesstunde war jetzt gekommen, die stand schon längst fest. Unsere Todesstunde steht doch bei Gott fest. Und nun geschah es durch die Schlange. Es war kein Wort, was für solche Dummheiten zuständig war, sondern das Bibelwort, dass Schlangen uns nichts tun, ist für solche Situationen bestimmt, in die hier Paulus oder auch andere schon gekommen sind. Die Einwohner der Insel beobachteten jetzt, wird Paulus aufschwellen? Das Gift hat das ja oft in sich, das Schlangengift, dass Menschen auffallen, aufschwemmen und dann sterben. Oder dass sie ganz plötzlich tot umfallen. Aber es geschah nichts. Und dann ist interessant, wie nach einiger Zeit die Leute ihre Meinung ändern. Mit einmal sagen sie, dann ist es wohl vielleicht ganz anders. Vielleicht ist der Paulus ein Gott. Und voller Ehrfurcht schaute man auf ihn. Wissen Sie, so können Menschen sein. Sie können einen heute noch für einen Spitzbuben halten. Und wenn sie dann eine andere Entwicklung sehen, können sie einen zum Gott hochhalten. Paulus sagt einmal, durch gute und durch böse Gerüchte beweisen wir uns als Diener Gottes. Bist du von der Meinung und den Aussagen von Menschen abhängig? Oder kannst du dich in jeder Lage an das halten, was Gott aus dir gemacht hat? Vielleicht noch ein einziger Gedanke. Paulus hat diese Schlange ins Feuer geworfen. Es ist auch ein Stückchen symbolisch. Die Schlange ist ja auch ein Bild für den Teufel. Als die Menschen verführt wurden, hat sich der Teufel in eine Schlange verkörpert. Diese Schlange konnte Gottes Plan nicht durcheinander bringen, sondern Gott hat einen Ausweg für die Menschheit geschaffen. Und zum Schluss wird der Teufel in den feurigen See geworfen. Was Paulus hier im Kleinen erlebte, dass Gott mit seinem Rettungsplan zum Ziel kommt, ist für die ganze Menschheit auch bestimmt. Die Schlange, die alte Schlange, die gegen Gott aufgetreten ist, sie wird zum Schluss ins Feuer geworfen. Paulus wird auf seinem schweren Weg erquickt. Gott gibt immer wieder einmal Erquickungen, damit es weitergehen kann. Durch Wunder, die er am eigenen Leibe erlebt. Durch sein Wort, was ihm Verheißung ist. Aber auch noch durch anderes. Ganz in der Nähe der Stelle, wo man gestrandet war, da war ein großes Anwesen. Das Anwesen gehörte dem Gouverneur dieser Insel Malta. Als römischer Beamter sah er sich natürlich verpflichtet, auch Schiffbrüchigen beizustehen. Und so hat er zuerst einmal die Schiffbrüchigen in sein Anwesen aufgenommen. Jetzt kriegt er auch Paulus und seine Freunde für 3 Tage Unterkunft in dessen Anwesen. Das ist interessant, für 3 Tage. Vor ein paar Jahren sind bei uns viele Flüchtlinge aufgenommen worden. Und es gibt ja Menschen, die wirklich um ihr Leben fliehen müssen. Und solche Leute sollte man auch aufnehmen. Aber es waren auch viele Schmarotzer darunter. Das hat man ja zwischendurch mitgekriegt. Interessant ist, dass der Gouverneur sie 3 Tage aufnimmt. In dieser Zeit konnten sie sich jetzt darum kümmern, dass sie irgendwie auf der Insel etwas arbeiten und sich was Geld verdienen oder vielleicht auch ein eigenes Dach über den Kopf schaffen können. Ein guter Beamter, das ist auch so eine Erquickung für jemanden, der durch schwere Wege musste. Gott hatte den Paulus durch Schiffbruch durchgebracht, durch Lebensgefahr, auch mit der Schlange. Und Gott erquickte ihn, dass die Schlange ihn nicht töten konnte und dass dann doch auch Menschen auftraten, die ihm was Gutes taten. Wissen Sie, ich denke manchmal noch zurück an die Tage, wo wir damals aus der DDR nach dem Westen kamen. Wir waren im kleinen Ort Nussbaum in der Nähe von Bretten. Und wir waren eigentlich versorgt. Wir kamen ganz gut durch. Aber an jeder Woche waren Schwestern da, die stellten uns vor unsere Wohnungstür einen Kuchen. Den hätten wir uns vielleicht bei Aldi kaufen können, einen Industriekuchen. Aber hier wollten uns Geschwister was Gutes tun. Das erquickt auch in schweren Zeiten. Und ich muss da sagen, die ersten Monate, die wir im Westen waren, das war nicht der goldene Westen. Das waren schwere Tage und Stunden, durch die wir durch mussten. Nun, Gott erquickt auch noch durch etwas Drittes hindurch, dass Gott nämlich dem Paulus große Vollmacht gibt. Er konnte sich ja nicht revanchieren bei dem Gouverneur. Aber als er in dem Haus war, erfährt er, dass der Vater des Gouverneurs schwer krank ist an der Ruhr. Ruhr ist ja eine gefährliche Krankheit. Ein Verwandter von mir war nach dem Krieg in einem russischen Straflager und er ist während einer Ruhr-Epidemie in diesem Lager zugrunde gegangen. Damals gab es noch viel weniger Medikamente. Paulus sieht die Not dieses Gouverneurs der Insel, der sich, obwohl er in der eigenen Familie Not hat, noch um die Gestrandeten kümmert und er geht zu dem Vater. Er betet mit ihm und er legt ihm die Hände auf. Er ist dadurch im Hause dieses Gouverneurs ein Zeuge Gottes. Und Gott heilt diesen alten Mann. Das war ein Zeugnis für den Gouverneur. Das war ein Zeugnis für diesen Alten. Im Markus-Evangelium, da wird ja davon geredet, dass dort, wo die Jünger hinkommen, mitfolgende Zeichen sein werden. Zu diesen Zeichen gehörte unter anderem auch, dass Schlangen ihnen nichts anhaben können. Aber auch, dass sie die Gabe haben, Kranke zu heilen. In der damaligen Zeit war Krankheiten oft das Todesurteil, weil man nicht über die medizinischen Möglichkeiten von heute verfügte. Es sprach sich bald auf der Insel rum, dass Paulus diesen alten Mann geheilt hat. Und dann kamen in den nächsten Tagen viele Kranke von der Insel. Manche wurden wahrscheinlich getragen, weil sie gar nicht mehr konnten. Andere kamen aus eigener Kraft. Und Gott hat dem Paulus die große Vollmacht gegeben, viele zu heilen. Manchmal kommt die Frage auf, warum sind in unseren Gemeinden so wenig Heilungen? Ich kann dieser Sache nicht recht glauben. Es geschehen Heilungen, auch immer wieder durchs Gebet. Ich habe immer wieder erlebt, dass welche, die krank waren, durchs Gebet aufgerichtet wurden und gesund wurden. Und bei anderen habe ich es erlebt, dort, wo wir nach Jakobus über Kranken gebetet haben, dass sie Kraft und Mut kriegten, unter ihrer Krankheit weiterzuleben. Bei wieder anderen habe ich es erlebt, dass es besser mit den Kranken geworden ist. Wir haben einen Gott, der auch bis in diese Dinge hinein wirken kann. Und ein letztes, wie der Apostel Paulus gestärkt wird, während dieser Zeit, wo sie gestrandet waren. Die Leute auf der Insel hatten große Hochachtung vor ihm. Und als sie nun erlebten, dass hier so viel Gutes und so viel Heilung durch ihn kam, dann brachte man ihm Geschenke. Nicht, dass man Paulus bezahlen wollte, aber man wollte ihm die Wertschätzung zeigen. Und es ging ja dann später noch ein Stück weiter. Sie mussten ja noch ein Stück übers Meer und sie mussten bis nach Rom kommen. Und jetzt kriegten sie das, was sie für die Fahrt brauchten. Beim Schiffbruch haben sie so viel verloren, aber jetzt bekamen sie alles wieder. Ich habe das am Anfang gesagt, es geht manchmal durch schwere Leiden. Der Herr legt uns eine Last auf. Aber wie schon im Alten Testament, es heißt, wer denn kriegen wir, der wir auf den Herrn harren? Neue Kraft. Und dazu setzt Gott alles Mögliche ein. Er tut manchmal Wunder an unserem eigenen Leibe, wie bei Paulus mit der Schlange. Er schickt Menschen auf unserem Weg, wie die Einwohner von Malta damals, die uns Erquickung geben durch ihre Liebe, durch ihre Hilfe. Dahinter steht auch Gott. Er gibt aber auch uns Möglichkeiten, seine Wunder zu sehen. In einem Lied, da heißt es, ach, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Ich darf dir sagen, Gebet für Kranke hilft. Es hilft oft zur Heilung. Es hilft, den Kranken Kraft zu bekommen, weiterzukommen. Und die Kranken werden es erleben, dass Gott ihnen beisteht, aber auch die, die für sie beten. Der Schiffbruch, das war schlimm für Paulus. Aber was sie dann auf der Insel erlebten, das richtete ihn wieder auf. Wenn's durchs Jammertal muss, es geht dann doch wieder zu Stellen, wo Brunnen da sind, die uns erquicken, wie es im Psalm heißt. In Neustadt war ein Bruder, der erzählte mir über seine Eltern. Die Mutter hatte Krebs. Und der Vater von ihm hat sich sehr rührig um die Mutter gekümmert. Aber es war ihm auch manchmal schwer, seine Frau so leiden zu sehen. Sie beteten und sie weinten viel miteinander. Und dann hat der Vater von dem Bruder aus Neustadt immer wieder gesagt, so, jetzt waren wir im Jammertal und nun wollen wir wieder ins Lobetal gehen. Und dann priesen sie Gott, dann lobten sie und dann erlebten sie, wie sie neue Kraft bekamen, obwohl es äußerlich so schwer war. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du immer wieder neue Kraft gibst. Schon im Alten Testament war das so gesagt, dass du neue Kraft gibst. Und der Apostel Paulus, der so Schweres immer wieder im Dienst für dich erlebt hat, der Apostel Paulus ist erquickt und gestärkt worden. Und hab Dank, Herr, dass du auch, wenn es bei uns mal durch raue Wege geht, uns nahe bist. Ja, dass wir wissen können, auf uns kommt kein hartes Schicksal zu, sondern du bist um uns. Du trägst uns, du hältst uns, du tröstest uns auch. Hab von Herzen Dank dafür. Und jetzt möchte ich dich ganz besonders für den Bruder oder die Schwester bitten, die diese Andacht hört und die im Augenblick im Jammertal ist. Bitte lass doch die Schwester erleben, dass sie neue Kraft gibt. Lass dem Bruder wieder einen Blick in die Zukunft tun, in die Zukunft auf dich, der du immer das letzte Wort sprichst. Hab Dank, dass wir sicher in deinen Händen sind und dass du denen, die durch schwere Zeiten gehen, immer wieder beistehst und sie nicht untergehen lässt. Und Herr, es wäre noch so viel zu sagen, wir wollen alles deinen Vater bringen mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, all die Kraft und den Segen, den ihr braucht. Und so Gott will, in der nächsten Woche können wir in der Bibelstunde am Telefon den weiteren Fortgang beim Apostel Paulus betrachten und uns fragen, was hat's uns zu sagen auf unserem Glaubensweg? Und wenn ihr es einrichten könnt und in eurer Gemeinde nicht vielleicht selbst Gottesdienst ist, seid auch immer willkommen in meiner Gemeinde, als Gäste dabei zu sein, in Meckenheim, dort in unserem Saal in der Sandgasse 31, mittwochs 19 Uhr, die Bibelstunde direkt über den Text, der auch übers Telefon dann kommt, und sonntags um 10:30 unser Gottesdienst, der aber auch ins Internet übertragen wird und auch aufs Telefon. Wer ihn hören möchte, kann es am Telefon anwählen, auch das, was bei uns am Sonntag im Gottesdienst war. Der Herr segne euch.